Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hey, und wie schön, dass ihr dabei seid. Diese Episode enthält übrigens Werbung von QS. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So ehrlich will ich mit euch sein. Ich war gestern auf einem Ball und hatte dementsprechend eine sehr kurze Nacht. Aber diese Folge stand schon ganz lange fest, beziehungsweise dieses Thema stand schon ganz lange fest und auf meiner Wishliste, denn ich möchte heute über Stalleinbrüche in der Landwirtschaft reden. Und ich habe mir dafür Iris Taphorn nochmal eingeladen. Sie ist nämlich Tierhalterin und kennt es aus der Branche, dass man immer mal wieder damit rechnen muss, dass im Stall eingebrochen wird. Und ich bin total dankbar, dass sie zugesagt hat, denn ehrlicherweise war es nicht so einfach, jemanden zu finden, der sich auch darüber traut, mit mir zu sprechen. Es ist ja auch irgendwo ein sensibles Thema oder heikles Thema. Ich bin darauf gekommen, weil auf meinem Instagram-Kanal mir andauernd Videos in meine Timeline gespuckt werden von Tierschützern, die nachts in Ställe einbrechen und das alles aufnehmen. Und ich habe mich in Vorbereitung auf die heutige Folge durch die Kommentare geklickt und mir ein paar Meinungen angehört. Und die werde ich heute also auch einmal vorlesen. Ich finde, solche Tierschutzvideos hat man auf jeden Fall schon mal gesehen, aber hat man sich dabei auch gefragt, wie geht's eigentlich den landwirtschaftlichen Betrieben dabei? Ich stelle mir auch die Frage, was kann man vielleicht präventiv tun, damit das gar nicht erst passiert, dass jemand einbrechen möchte bei einem? Kann man dagegen was tun? Und wie würde Iris Taphorn darauf reagieren, wenn jemand bei ihr einbricht? All diese Fragen werden wir klären und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, und bevor ich gleich meinen Gast vorstelle, ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich bin selbst studierte Landwirtin und komme selber von einem Ackerbaubetrieb. Diesen Podcast habe ich jetzt schon seit mehreren Jahren und ich freue mich hier immer Einblicke in die Landwirtschaft zu geben mit meinen unterschiedlichsten Gästen. Ich habe noch einen zweiten Podcast, der heißt 63 Hektar, den habe ich mit dem NDR zusammen und den könnt ihr in der ARD Audiothek hören. Jetzt will ich das Vorwort auch gar nicht zu lange halten und direkt ans Thema einsteigen. Und von dir möchte ich gerne wissen, Schloss und Zaun oder ein guter Ruf? Was schützt eigentlich langfristig vor einem Einbruch?
Da ich keinen Zaun habe, würde ich mal sagen, dass es einfach die offene Kommunikation ist, die einen hoffentlich schützt.
Weil ich glaube, viele haben immer so das Gefühl, dass Tierhaltung oft hinter den großen Toren passiert und hinter dem Zaun. Deswegen hatte ich die Frage gestellt.
Das stimmt, aber das ist ja bei so einer Freilandhaltung, wie wir es haben. Unsere Tiere sind den ganzen Tag draußen. Also du musst ja nicht investigativ tätig werden. Sie nun mal draußen leben. Und wir sind an einem Hauptwanderweg zwischen Bremen und Osnabrück. Also bei uns kommen hunderte Leute im Sommer tagtäglich über den Hof gefahren.
Schön.
Viele aus dem Naherholungsgebiet. Wir sind am Rande eines großen Waldgebietes. Jogger, also wir sind sowieso sehr, sehr offen und auch durch den Instagram-Account natürlich auch sehr offen. Und selbst wenn wir im Stall sind, nehme ich ja meine kleinen Follower alle mit in den Stall auch, um zu zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert. Also ich glaube, dass das vielleicht auf beiden Seiten einfach vielleicht etwas mehr Verständnis und bringt und auch, dass wir ja gar nicht gegen Tierschutz und Tierrechte sind.
Wie auf rohen Eiern gehen oder da kräht kein Hahn nach? Welche Redewendung verwendest du öfter?
Natürlich, dass da kräht kein Hahn nach. Ich glaube, auf rohen Eiern, dass ich würde es aufs Tablett bringen.
Stolz erzählen, was man beruflich macht oder erst einmal abwarten, wer einem da gegenübersteht?
Immer stolz erzählen, was man macht.
Sehr schön. Stell dich doch gerne einmal vor und stell vor allem auch mal deinen Betrieb vor, damit wir das so ein bisschen vor Augen haben.
Ja, mein Name ist Iris Taphorn. Ich bin keine Junglandwirtin mehr. Ich bin 42. Ich bin eine Gänse-Elterntierzüchterin. Wir haben einen Elterntierbetrieb. Wir haben eine EU-Brüterei. Wir haben eine EU-Schlachterei. Wir haben eine Federreinigung. Wir haben einen Hofladen. Wir haben einen Online-Shop, wo wir die geschlachteten Gänse vermarkten und natürlich auch die ganzen Daunenbetten von den Federn. Wir haben einen Kükenhandel. Wir produzieren Schnatterschnaps, also wir haben die komplette Vermarktung. Ja, geil, ne? Wir haben eine Komplettvermarktung rund um die Gans geschaffen. Und ich denke, in diesen Stoffwechselkreisläufen, da liegt mehr die Lösung als jetzt in Go Vegan oder anderen Dingen, weil Go Vegan funktioniert auch nicht, können wir gleich auch nochmal drüber reden. Das, was gefordert wird von militanten Veganern, ist letztendlich nicht durch- oder umsetzbar auf der Welt. Und ich glaube, diese geschlossenen Nährstoffkreisläufe, wie wir es hier leben, im Kleinen, da müsste man eigentlich wieder hin zurückkommen, dass man der Umwelt nicht schadet, dass man die Tiere artgerecht und tierschutzgerecht auch halten kann. Artgerecht finde ich immer noch wichtiger als tierschutzgerecht. Tierschutz ist ja wirklich das Bare Minimum. Und ich finde, dass das andere nochmal wichtiger ist, ne? Also, dass man halt die Tiere so hält, dass jeden Tag auch jemand kommen kann und gucken kann.
Ja.
Das finde ich ist doch viel schöner und ist für mich ein sehr wichtiger und aber auch ein sehr erfüllender Teil der Arbeit.
Ja, und für meine treuen Hörer, die hier immer ganz regelmäßig reinhören, vielleicht habt ihr die Stimme schon erkannt. Sie war schon mal in einer Folge dabei. Die Folge hieß Mut tut gut. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gerne mal reinhören. Okay, liebe Iris, wir wollen uns jetzt trotzdem einmal genauer deinen Stall angucken. Erzähl uns mal, wie viele Tiere hältst du denn?
Wir haben 2400 Elterntiere und wir produzieren ungefähr 120.000 Küken in der Legesaison, die dann jeden Montag auf die Welt kommen bei uns in der Brüterei und direkt mit unseren eigenen Fahrzeugen dann auf die Betriebe gebracht werden. Kein Betrieb wird länger als 7,5 Stunden angefahren, weil ich finde, da fängt dann Tierschutz zum Beispiel schon an. Länger ist einfach ein Problem für die Tiere, auch wenn sie 24 Stunden gut versorgt sind. Mit dem Dotter und allem finde ich das trotzdem ungünstig, gleich mit so viel Stress ins Leben zu starten. Ne? Wenn wir über Antibiotika-Minimierung und anderes sprechen, fängt es da halt schon an. Wenn ich da an Enten denke, die knusprig von Frankreich nach Deutschland kommen, weil wir uns komplett abhängig gemacht haben, weiß ich nicht, wenn man da in die Kartons guckt und der ein oder andere ist schon tot, die anderen haben die Nieren mehr oder weniger schon zusammengetrocknet, weiß ich nicht, ob das ein guter Start und vor allem, ob das Tierwohl ist. Ne? Deswegen sollte man überlegen, die Brütereien auch weit verbreitet zu haben und vor allem auch alle Tierarten in einem Land vertreten zu haben, was ja leider bei uns nicht mehr der Fall ist.
Mhm. Hast du denn eine präsente Angst gegen Stalleinbrüche? Ist das etwas, womit du dich im Alltag beschäftigst oder deine Branche sich beschäftigt?
Die Geflügelhalter natürlich sehr, oder die Landwirte generell sehr viel, ne? Und es herrscht viel Angst, gar nicht so sehr davor, dass sie irgendwann einbrechen und den Ist-Zustand sehen, sondern viele haben Angst, dass Dinge fingiert werden. Viele haben damit ein Riesenproblem, dass die Ställe dann ja tatsächlich auch aufgebrochen werden. Also bei uns kannst du immer in den Stall gucken.
Mhm.
Wir sind da ein schlechtes Beispiel einfach. Und weil ja auch in den Sommermonaten.
Aber ich dachte auch, die dürfen quasi gar nicht auf sein im Sinne von Tierseuchenschutz und.
Genau, ich habe Ketten gehangen, aber wie willst du eine Weide einbruchsicher gestalten?
Mhm.
Also soll ich ans Holz schloppen, ein Zahnschloss machen oder ein Fahrradschloss? Kannst drüber hersteigen. Mhm. Also es ist unmöglich, 15 Hektar Weide einbruchsicher zu gestalten.
Ja, ja.
Und das wäre auch nicht meine Welt, wo ich das machen müsste.
Was glaubst du denn, was wollen die Tierschutzaktivisten überhaupt mit diesen Stalleinbrüchen konkret erreichen?
Spenden generieren. Ist, je krasser das Bild, desto mehr Geld bekommen sie. Das ist, glaube ich, ein Grund.
Für was?
Und ich glaube,
Also welche Spenden?
Geld spenden.
Okay.
Die Organisationen haben ja wahnsinnig viel Geld. Das kann man ja im Vereinsregister einsehen und das ist natürlich schon sehr viel Geld, was sie auch bekommen, ne?
Mhm.
Und je mehr Mitleid man haben muss bei den Bildern, desto höher ist wahrscheinlich die Spendenbereitschaft. Aber ich glaube, dass diese Tierschutzorganisation oder die Tierschützer es machen, weil sie wirklich die Welt verbessern wollen. Weil sie das nicht richtig finden. Vielleicht würde auch in meiner Branche, werbe ich immer dafür, die Stelle aufzumachen, Leute mitzunehmen, zu zeigen, was man in dem Stall macht. Dass man halt nicht morgens aufsteht, um die Tiere zu quälen und bis Mittag das Grundwasser effektiv verunreinigt zu haben, um die beiden größten Vorurteile gegen uns Landwirte gleich mal zu erschlagen. Ich glaube, da hilft einfach nur Offenheit und Kommunikation. Wir haben im Jahr ungefähr 120 Gruppen, die uns besuchen.
Ach, Wahnsinn. Also ihr habt Besuchergruppen auf dem Hof?
Genau, wir sind außerschulischer Lernstandort. Wir haben viele Universitäten, wir haben viele Schulen, die kommen. Wir haben Hofführungen für jedermann, Betriebsfeiern, die kommen und sich das anschauen wollen. Vereine, also ganz bunt gemischt.
Und wie reagieren die dann so auf deine Stelle und vor allem auf die vielen Tiere? Es sind ja am Ende immer noch viele Tiere. So, weißt du? Und ich glaube, es ist ja nicht jetzt die kleinbäuerliche Struktur, von der so manche träumen.
Ja gut, also ich glaube schon, dass wir noch als kleinbäuerlich gelten. Wir haben ja wirklich wenig Tiere am Standort. Wenn du die 15 Hektar Weide siehst und den Acker dazu, ist das natürlich eine sehr geringe Tierzahl. Mhm. Also die nehmen es eigentlich nicht so als Masse wahr. Mhm. Was sie wahrnehmen, ist, dass es sehr arbeitsintensiv ist. Fast alle nehmen wahr, dass es zum Beispiel nicht stinkt. Viele kommen auf einen landwirtschaftlichen Betrieb und denken, es müsste stinken. Aber durch die Freilandhaltung und dadurch, dass wir jeden Tag oder jeden zweiten Tag, je nach Witterung, streuen, haben wir ja wirklich keine Ammoniakbelastung. Ne? Mhm. Also je öfter du streust, auch das ist Tierwohl. Natürlich ist es Arbeitszeit und Strohkosten, aber auch da fängt Tierwohl letztendlich an. Wir haben auch Kritische dabei, gerade in so Vereinen oder so, oder auch bei der Hofführung für jedermann sind ja durchaus welche dabei, die dem Ganzen auch kritisch gegenüberstehen.
Umso schöner, dass sie mal da sind.
Genau, umso schöner, dass sie da sind. Und vor allem kann ich mir das anhören, was ihre Vorurteile sind oder was ihre Meinung ist. Und ich will die auch gar nicht bekehren. Ich will nicht bekehrt werden und ich möchte auch nicht bekehren, sondern ich möchte verstehen, warum ist das so. Und ich bin ein Freund davon, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich würde jetzt auch bei den Tierschützern nicht sagen, dass sie alle einer Waffel haben. Also das Ziel, was sie haben, ist ja auch Ziel von mir als Landwirtin. Ne? Ich möchte bestmöglich meine Tiere halten.
Mhm.
Und das Tierwohl ist bei uns, ich sage mal, da wird viel drüber gesprochen, aber es muss auch gemacht werden. Also das Tierwohl, sich dafür zu entscheiden, bedeutet natürlich auch jeden Tag eine Extrameile zu gehen.
Ja.
Extra Arbeit zu machen, zu leisten. Und als erstes wird mir dann immer entgegengeworfen, dass wir profitgeil sind. Wo ich denke, wenn ich profitgeil bin, dann hätte ich mir garantiert was anderes ausgesucht. Mit besseren Arbeitszeiten, mit einem höheren Stundenlohn.
Generell mit weniger Arbeit.
Mhm. Und mit weniger Sorgen. Also dann wäre ich Steuerfach geblieben oder hätte einen Steuerberater noch gemacht oder irgendwas und wäre in dem Bereich meines Lebens hängen geblieben. Das hat mich aber halt nicht so erfüllt.
Ja.
Die sind immer begeistert von der Art und Weise, wie wir die Tiere halten oder wie wir die Ställe oder die äußeren Bedingungen anpassen auf die Bedürfnisse der Gänse. Und das finde ich immer toll, gerade wenn Schulklassen da sind, dass sie verstehen, dass wir auf Gewinn verzichten zum Tierwohl.
Hast du ein Beispiel?
Ich könnte die Besatzdichte bei den Elterntieren und in der Mast nach oben knallen, rechtlich gesehen. Ich unterschreite diese aber, weil ich eine Besatzdichte daran orientiere, dass ich so wie zum Beispiel jetzt in der Vogelgrippezeit im Ernstfall aufstallen muss.
Ja.
Und dann auch genug Platz habe, dass die Tiere kein atypisches Verhalten an den Tag legen. Für mich ist nicht das Gesetz unbedingt die Richtlinie, sondern für mich ist eher die Richtlinie, dass die Tiere kein atypisches Verhalten wie Federpicken, Beißen. Wenn das kommt, dann ist ja grundsätzlich die Mischung nicht ausgewogen oder der Platz ist nicht da. Also es hat ja unterschiedliche Gründe.
Mhm.
Ja. Und da fange ich dann eher an zu schauen, warum ist das so?
Ja. Gibt es denn nach deinem Gefühl her Missstände in der Tierhaltung, die aufgedeckt werden müssen?
Ich glaube, dass es das gibt. Wie in jedem Job wirst du ein super Drittel, ein mittleres Drittel und einen Sumpf finden. Das ist bei Rechtsanwälten, Ärzten, Richtern, wird überall so sein. Also wird es auch bei uns natürlich Personen geben, die dem vielleicht nicht gewachsen sind,
ja,
die fehl am Platz sind oder die durch Schulden totale Überarbeitung, das ist, glaube ich, in der Landwirtschaft meiner Erfahrung nach oft, wenn Missstände da sind, dass Geldknappheit und Not da ist. Und totale Überarbeitung, dass man nicht fertig wird, dass man es nicht schafft und irgendwann den Punkt verpasst hat, entweder die Tiere abzuschaffen oder sich frühzeitig Hilfe zu holen. Und ich glaube, dass dann es bestimmt Höfe gibt, wo Missstände sind. Ich glaube aber auch, dass der Staat nicht dafür eine rechtsfreie Tieraktivistin benötigt. Ich unterscheide jetzt zwischen Tierrechtlern und Tieraktivisten. Und ich glaube, der Schritt, den dann Tieraktivisten gehen, das ist ein Schritt zu weit.
Ja, weil? Weil es Diebstahl ist manchmal, weil es Haus...
Weil es Einbruch ist, weil es manipulativ ist, weil es kriminell ist. Also das sind Dinge, die zu weit gehen. Ich würde mir wünschen, zum Beispiel heute Morgen hatten wir auch noch wieder eine Kontrolle, ne? Slavis, der Landkreis, und waren da und haben die ganzen Sachen, Dokumentation zur Schlachtung und alles nachgeschaut. Und das ist ja auch sinnvoll. Ich produziere Lebensmittel, ich halte Tiere. Klar muss ich kontrolliert werden. Und ich werde meiner Meinung nach überkontrolliert, weil wir EU-Brüterei, EU-Schlachterei und Landwirtschaft und was weiß ich, bei uns kommen im Jahr, durchschnittlich im Monat, über 2 Kontrollen.
Ach du meine Güte.
Das ist aber, weil wir halt ein ganz kleiner Betrieb sind, der viele verschiedene Betriebszweige hat und weil wir alles in eins machen. Deswegen kommen natürlich auch viele Prüfungen zusammen. Aber der normale Betrieb wird ja selten geprüft vom Veterinäramt. Und Frau Staute hat zum Beispiel, als unsere Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, hat sie ja alle Kontrollgremien inne und unter sich, die diese Missstände aufdecken können.
Ja.
Und auf einer 40-Jahr-Feier von der Uni Osnabrück hat sie zum Beispiel vor Junglandwirten, die sich darüber beklagt haben, dass eingebrochen wurde, da hat ein Junglandwirt gefragt, wie stehen Sie dazu, Frau Staute? Hat sie gesagt, ja, das ist zwar rechtswidrig, aber das hat ja durchaus seine Daseinsberechtigung, denn sie decken ja durch ihre Straftat andere Straftaten auf.
Mhm.
Das finde ich ist ein Ausspruch, der 0-0-0 geht. Das ist ja so, als wenn das Finanzamt sich eines rechtsfreien Mobs bedient und die Hells Angels engagiert und sagt, das ist die Liste mit unseren Außenständen, holt die mal rein.
Ja.
Also,
ja.
Das sagt ja auch keiner, das ist eine gute Idee. Also das sagt ja niemand. Und Frau Staute ist
Was wäre denn deiner Meinung nach die richtige Antwort gewesen für den Junglandwirt, die sich da empört haben?
Dass es natürlich eine Übergriffigkeit ist, ein rechtswidriger Akt, und dass es ihre Aufgabe ist, das zu unterbinden und andererseits so viel Transparenz zu schaffen, dass es nicht mehr notwendig ist. Frau Staute hat alles, was sie benötigt. Sie müsste das nur umsetzen. Und ich finde es ein bisschen hilflos zu sagen, ja, die haben ja ihre Daseinsberechtigung. Nee, dann muss man eigentlich fairerweise sagen, ich mache da einen schlechten Job und ich werde besser darin.
Ja.
Ich finde jetzt zum Beispiel von Herrn Reiner den Vorschlag super, dass in Schlachthöfen Kameras sind. Und meinetwegen könnte auch zur Auflage kommen, dass in jeden Stall und in meine Brüterei überall Kameras kommen. Das stört mich nicht.
Wenn man nichts zu verstecken hat. Ja.
Dann wäre es ja auch gar nicht notwendig, irgendwas investigativ. Es gibt ja Tierwohl-TV und andere Dinge. Die Idee finde ich super geil. Da aber mitzumachen, ist ja auch mit Kosten verbunden. Die man zum Beispiel wiederbekommt, wenn man im LEH irgendwo vermarktet. Ich selber bekomme das nicht wieder rein, weil ich nicht über den LEH vermarkte. Ne? Aber die Idee von Tierwohl-TV finde ich zum Beispiel mega. Ich finde auch, ich begrüße
Tierwohl-TV
auch.
Tierwohl-TV heißt, es gibt ein paar Kameras in Stellen und man kann sich da einschalten.
Ja, genau, wenn du bei Tierwohl-TV mitmachst, dann ist 24/7 die Kamera an, egal was du machst.
Ah ja.
Das finde ich gut. Aber zum Beispiel die Tierrechtler haben ja ganz offen auch gesagt, dass sie die Speerspitze von Tierwohl-Landwirten angreift. Und das tut sie ja auch, weil es natürlich effektiver ist, die Speerspitze anzugreifen. Wo ich dann denke, das geht ja auch in die falsche Richtung. Und Tierrechtler sind kaum auf Auseinandersetzungen aus oder auf Kommunikation aus.
Sondern?
Ja, Dinge aufdecken, reißerisch. Da ist dann immer die Frage, wie ernst kann ich das nehmen, ne? Ich finde das einfach kritisch. Vor allem, der normale Mensch arbeitet im Krankenhaus, in der Pflege, im Büro. Wenn da eingebrochen wird, das ist was anderes. Wir leben auf unseren Höfen. Unsere Kinder sind zu Hause, man selber lebt dort. Das ist, als wenn man ins eigene Haus, ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer eingebrochen wird.
Ja.
Das ist ein Eingriff, ein anderer Eingriff, ein weitgehenderer Eingriff in die Privatsphäre.
Ja, eindeutig. Und das macht was mit dem Sicherheitsgefühl.
Genau. Es ist oft so, dass Kinder in diesen betroffenen Familien wahnsinnig Angstprobleme bekommen.
Ja, ist eine
und
große Auswirkung.
Da stelle ich mir dann auch wiederum die Frage, dass das geht ein, genau, das geht zu weit. Und ich würde mir einfach wünschen.
Ich weiß, dass wir auf unseren landwirtschaftlichen Betrieben wirklich genug zu tun haben und trotzdem wird von uns erwartet, dass wir die Klimabilanz im Blick haben. Und damit uns das nicht einfach noch mehr Arbeit macht und uns irgendwann auf die Füße fällt, so wie es bei mir manchmal passiert, wenn ich mich um Dinge nicht kümmere, gibt es die QS-Klimaplattform. Damit können wir unsere CO2-Emissionen total easy und vor allem kostenlos, das finde ich ja auch ganz attraktiv, auf dieser Plattform einpflegen und erfassen. Und was ich auch gut finde, diese Plattform ist so aufgebaut, dass man sie easy versteht, dass sie übersichtlich ist, dass sie praktisch ist und einfach ohne viel Schnickschnack, so dass man sich auch wirklich im Alltag einfach mal dran setzen kann. Diese Plattform ist übrigens vorerst für schweinehaltende Betriebe, also ihr hört am besten noch genauer zu. Und weil die EU ja mit ihren Richtlinien wie der von CSRD nach mehr Transparenz fordert, kommt diese Lösung ehrlicherweise gerade recht. Wir behalten, und das ist ja vielen da draußen sehr wichtig, die Kontrolle über unsere Daten und entscheiden einfach komplett selbst, wem wir unsere Daten irgendwann dann zur Verfügung stellen wollen. Ob es Abnehmer, Banken, Kunden, ja, oder Versicherungen sind. Mehr Infos dazu findet ihr auf q-s.de/klimaplattform. Ich verlinke euch aber auch gerne den Link in den Shownotes.
Und ich würde mir einfach wünschen, dass der Staat seiner Kontrollpflicht so gut gerecht wird, dass es einfach nicht mehr notwendig ist. Und da, glaube ich, helfen einfach nur mehr Prüfungen. Nicht noch mehr Vorschriften, sondern tatsächliche Prüfungen. Wenn man auf einen Betrieb kommt, dann sieht man doch, ob das gut funktioniert oder nicht. Ich sehe doch, ob da Probleme sind.
Ja, Wahnsinn, das also mal von der Landwirtin zu hören, noch mehr Prüfungen, wenn du schon 2 im Jahr hast. Aber
nee, ich habe nicht 2 im Jahr, 2 im Monat. Ja. Nein, aber der normale Betrieb wird ja ganz durchschnittlich gesehen super selten geprüft. Und da würde ich mir einfach wünschen, entweder Kameras, wie die an kritischen Punkten, oder ja, also das, da müsste mehr Offenheit auch von meiner Branche einfach daher.
Ja, ich mir
es wird immer gesagt, wir sind nicht schlecht, wir sind gut, ja, aber da muss man das auch zeigen.
Ja, das stimmt. Man hat da selbst viel in der Hand, welches Bild man da draußen kreiert. Mir werden dann immer diese Videos von den Tierschutzaktivisten auf Instagram und Co. vorgespielt oder die kommen in meiner Timeline. Und ich habe mich dann mal jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge durch die Kommentare geklickt und würde dir gerne jetzt mal ein paar Kommentare vorlesen und bin gespannt auf deine Reaktion. Das große Problem an der Fleischindustrie ist die Massentierhaltung und der Überkonsum. Früher gab es einmal die Woche Fleisch, heute findet man im Supermarkt 50 verschiedene Sorten. Wir müssen den Überkonsum einstellen. Wie reagierst du auf dieses Statement?
Dass das natürlich eine sehr private Entscheidung ist, die jeder Mensch in Deutschland für sich treffen darf. Wir sind ein wohlhabendes Land und haben die Möglichkeit, morgens, mittags, abends Fleisch zu essen. Ob das jetzt gesund für jemanden ist oder finanziell darstellbar ist oder ob er es ethisch so vertreten kann, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Und man kann nicht oder ich möchte nicht andere Menschen bevormunden. Man kann natürlich über den Konsum, vor allem welches Fleisch esse ich, ne? Habe ich einen Nährstoffkreislauf? Habe ich alles verwertet? Oder esse ich nur die Brust? Esse ich nur das Filet? Zum Beispiel bei Kaliber oder anderen ist ja dieses Nose-to-Tail, genau wie bei uns. Es gibt eine ganze Gans mit einem Bratenschlauch, mit einem Rezept, dass man wirklich alles von der Gans auch wertschätzt und nutzt. Und bei Kaliber ist es zum Beispiel so, es gibt kein Entrecot mehr, aber es ist noch ganz viel anderes vom Rind da. Und dann musst du halt den Rest essen. Weil wenn der Rest nicht weg ist, kommt keine neue Kuh.
Auf jeden Fall. Ja,
darüber kann man dann ja reden. Aber das kann man nicht vorschreiben in einem Staat. Und wir importieren ja auch Fleisch. Edeka und andere ordern ganzen Container Fleisch aus Argentinien.
Ja, ja.
Oder Rinder gehen von Hafen zu Hafen und verrecken elendig, weil sie nirgendwo anlegen dürfen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das sind auch Sachen, wo ich denke, grauenvoll. Also wie kann das passieren, ne? Und da muss man Ross und Reiter dann auch benennen und sagen, das sind Lebensmitteleinzelhändler, die das tun und ihre Marktmacht hier ausnutzen. Und da muss man natürlich auch fragen, wer kauft das? Klar, der Verbraucher muss gucken. Und es wird immer Verbraucher geben, denen das egal ist, die nach dem Preis gehen und die sagen, ist mir scheißegal, ob das gequält wurde. Ob ich das gut finde oder nicht, das obliegt ja nicht mir. Also ich appelliere da an die Toleranz.
Ja.
Und man kann in der Schule schon anfangen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, was esse ich, wie viel esse ich, wovon, wo kommt es her? Deswegen sind wir außerschulischer Lernstandort. Deswegen mühe ich mich ab mit Schulen, um die zu begeistern. Und wir haben zusammen mit der Agrela und der Uni Vechta, haben wir tolle verschiedene Modelle ausgearbeitet, die hier von Grundschule bis Studium auf dem Hof abarbeiten können. Ne? Und wir haben Schweinebetriebe, Hühnerbetriebe, Acker, also alles Mögliche hier bei uns im Landkreis, was natürlich auch von den ansässigen Firmen sponsert wird und getragen wird. Aber ich finde sowas zum Beispiel auch sehr wichtig, einfach schon in der Schule zu sagen, ich lasse sie zum Beispiel einen Einkaufszettel mitbringen, wenn die älter sind, die Jahrgänge. Ne?
Okay.
Mhm. Und gar nicht, um die anzuprangern, sondern ich frage die wissen nicht wofür, und dann sage ich, was ist euch wichtig? Und dann sagen die, es sollte Biohaltung und, das Klassische. Mhm. Und wenn ich dann exemplarisch welche aus dem Schuhkarton rausziehe, dann sehe ich natürlich, dass sie beim Netto waren oder in irgendeinem anderen Discounter und haben Haltungsstufe 1 gekauft. Oder dass sie den Aufschnitt, den sie gekauft haben, oder das Fertigessen bei Al Forno mit Schinken, wo kam der Schinken her? Um einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht nur das Stück Fleisch ist, sondern dass es alle Produkte betrifft. Oder dass ich sage, du hast Milch gekauft. Wenn du Milch kaufst, musst du auch Fleisch essen, weil du willst zum Beispiel nicht, dass die Kälber nach Algerien ausgeliefert werden.
Ja.
Wenn man dann sagt, ich möchte Milch trinken, dann kann man eventuell noch über kälbergebundene Aufzucht sprechen, aber dann brauchen wir viel mehr Kühe, dann haben wir wieder ein Problem mit dem Mist, mit dem Dung. Also ein komplettes Konzept zu finden, was alle glücklich macht, ist sehr schwierig, weil alle etwas anderes als Glück empfinden. Der eine Preis, der nächste Tierwohl, der nächste fordert was ganz anderes. Also es ist ja sehr schwer, diese vielen Meinungen und Bedürfnisse und Wünsche unter einen Hut zu bekommen.
Ja.
Und deswegen wird es nicht das eine Ernährungsmodell geben. Deswegen gibt es viele verschiedene Ernährungstypen und jeder kann nur für sich selbst entscheiden und handeln.
Ja.
Und nicht für andere.
Ein Beispiel.
Ich laufe auch nicht durch die Fußgängerzone und sage, du hast einen scheiß Haarschnitt, der tut nichts für dich, lass sie dir mal lang wachsen. Und okay. Das ist das, was mich da ein bisschen stört, dieses Missionieren und in die Privatsphäre mit eingreifen. Man kann appellieren, aber nicht bevormunden. Und wenn dann zum Beispiel jemand kommt und sagt, go fucking vegan, dann sage ich immer, ja, aber was willst du denn tun, wenn die ganze Welt go fucking vegan ist? Vegan wird heute schon die Weltbevölkerung nicht mehr ernähren können. Bio-vegan schon mal gar nicht. Wenn Bio, dann höchstens konventionell und das hocheffizient, viel effizienter als wir jetzt sind. Also noch größere Ställe, noch mehr und das,
du hast gerade gesagt, wenn Bio, dann nur konventionell?
Nur konventionell und hochtechnologisiert. Das sind übrigens Welternährungsmodelle, die von Veganern wie Fleischessern gemacht werden. Zum Beispiel Malte Rubach oder auch eine andere bekannte Veganerin, die selber zu dem Entschluss kam, dass eine bio-vegane Landwirtschaft und eine vegane Welternährung nicht möglich sind. Also das zu fordern, ist ja schwierig. Weil denen im zweiten Schritt oft nicht klar ist, dass der Acker sich ja nicht von alleine düngt.
Mm.
Und dass er gedüngt werden muss, weil er sonst güst wird, und brauche ich dir nicht erklären. Also
ja.
Ohne Dünger ist da nicht viel los und der Welthunger wird nicht kleiner werden. Also muss ich mich ja den Fakten, den Zahlen, den Tatsachen, die die Welt mir präsentiert, muss ich mich als Landwirtin ja auch stellen und kann ja nicht sagen, ich mache hier mein Ding. Deswegen ist meine Antwort auf diese mannigfaltigen Probleme und Herausforderungen, dass ich sage, ich versuche, meinen Impact so klein wie möglich zu halten. Das mache ich durch einen Nährstoffkreislauf, der so gut wie es geht geschlossen ist, und einen Vermarktungskreislauf, den ich geschlossen habe, um keinen Müll zu produzieren, aber auch um möglichst effizient zu sein, möglichst wenig Ressourcen verschenkt und verbummelt zu haben. Und damit versuche ich, die Welt besser zu machen. Und was willst du machen mit minderwertigem Dauergrünland? Also das muss ja schon durch die Kuh oder durch meine Gans. Gras können wir nun mal nicht futtern. Und es ist nicht jeder Boden dafür da, um beackert zu werden. Und alleine schon diese ganzen Fakten und Tatsachen muss man eigentlich ja schon in der Schule lernen. Und deswegen finde ich dieses außerschulische Lernprogramm für uns so toll und hoffe da einfach, die da schon relativ früh in der 9., 10. Klasse abzuholen, wenn die ersten Male einkaufen gehen.
Und alle anderen, die du noch nicht abgeholt hast, die hören jetzt in diese Folge rein. Und mein nächster Kommentar, den ich rausgesucht habe, ist, da ist sogar jemand quasi, der sich für die Landwirtschaft einsetzt, so verstehe ich den Kommentar. Ich finde diese Vorgehensweise völlig rücksichtslos, besonders aus seuchentechnischer Sicht vor dem Hintergrund der Vogelgrippe. Also es war ein Einbruch in einen Hühnerstall. Was ist denn deine Einschätzung? Wie sieht's da aus mit dem Seuchenschutz, wenn da jemand einfach so einbricht? Was macht das
macht mir natürlich große Sorgen und ist ja auch gesetzeswidrig und hat letztendlich auch Existenzen, die Existenz der Tiere und auch der Landwirte im Ernstfall zur Folge. Ne? Es ist eine riesige Verantwortung, die Leute einfach an sich reißen, der sie sich gar nicht bewusst sind. Und nur weil sie sich einmal Einweghandschuhe überziehen und ein Body, heißt das ja noch längst nicht, dass sie geschützt sind. Mhm. Das Stativ war irgendwo schon mal vorher im Stall. Das Equipment war irgendwo. Das werden die nicht heiß desinfiziert haben und flüssig werden sie die Technik auch nicht desinfiziert haben. Also ist natürlich ein Problem. Vor allem in hermetisch abgeriegelten Ställen, Großelterntierstellen. Also es ist grundsätzlich. Sie könnten ja zum Beispiel auch klingeln. Sie könnten auch einfach sagen, hallo, wir sind von keine Ahnung. Und wir möchten in ihren Stall gucken.
Ja, auf jeden Fall. Was
würdest
du denn sagen?
Ich wäre die Fraktion, die sagen würde, ja, dann zieht euch mal ordentlich an und Equipment aufs Nötigste und ich zeige euch das gerne.
Ja, was würdest du denn sagen, wie ein Betrieb damit umgehen müsste, wenn er einen Einbruch erlebt? Also was wären so die sinnvollsten Schritte danach? Sagen wir mal, da waren Tierschutzaktivisten, die Videos gedreht haben. Findest du, man sollte im besten Falle dann einen Social-Media-Post veröffentlichen und proaktiv das angehen?
Wäre jetzt natürlich meine Strategie oder mein Naturell. Also ich würde schon das sagen, so und so ist das hier passiert. Ich würde da offen mit umgehen. Viele sind ja auch sehr verschlossen. Teilweise Tierrechter sprechen ja auch Morddrohungen aus, was natürlich auch, brauchen wir nicht drüber reden, geht gar nicht. Ich selber habe auch eine bekommen und fand das sehr, sehr schlimm und habe mich da auch auf meine Art gegen gewehrt, effektiv.
Wo hast du die Morddrohung erlebt? Einfach, weil du Tierhalterin bist wahrscheinlich?
Genau, also weil ich Tierhalterin bin und die Tiere natürlich auch am Ende zu Weihnachten schlachte, habe ich von einem Tierrechtler Morddrohung erhalten, der mir dann geschrieben hat, dass man mir die Kinder wegnehmen sollte, sie mästen sollte und Heiligabend über mir schächten, damit ich an dem Blut ersticke. Also das sind natürlich Dinge, die absolut übers Ziel hinausschießen und ja überhaupt nicht mehr irgendeiner Sache dienen oder im Ansatz auch nur sachlich sind. Das geht eindeutig zu weit. Ich habe Herrn Lies dafür auch angegriffen, weil ich gesagt habe, das kann so nicht sein, dass wir hier null geschützt werden. Dann sagte er, ja, es gibt ja den Staatsschutz. Ich so, ja, Herr Lies, ist natürlich für Sie zuständig, aber nicht für mich. Und ich finde, eine digitale Morddrohung ausgesprochen sollte genauso geahndet werden wie eine real ausgesprochene.
Ja, sie ist ja irgendwo auch real.
Ja, genau. Und die Polizei, wenn man dann zur Polizei geht, dann wird gleich gesagt, okay, das ist ein Account und das können wir nicht knacken und da kommen wir an unsere Grenzen und das ist eine Anzeige gegen Unbekannt. Und das hat mir nicht gereicht und ich habe das anderweitig gelöst. Weil ich finde, das ist ein Übergriff in meine Privatsphäre, in mein Leben und das meiner Kinder, wo ich denke, das geht zu weit. Und erstaunlicherweise war das ein Mann mit einem ganz normalen Job, mit Kindern in meinem Alter und
Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ja. Was würdest du denn sagen, was machen solche Stalleinbrüche mit den Verbrauchern?
Ich glaube, den Verbrauchern ist das in Gänze nicht bewusst, dass das solche rechtliche Probleme nach sich ziehen kann, dass man das Gefühl hat, man war auf dem Hof, im Haus, im privaten Bereich. Ich glaube, die sehen halt, da war irgendjemand und hat schlimme Dinge aufgedeckt. Wobei natürlich auch nachts in einen Stall mit Licht fremde Menschen, Gänse zum Beispiel, sind ja mehr oder weniger Autisten. Also wenn ich mit einer anderen Jacke in den Stall gehe, ist das schon fast ein Problem.
Wirst du schon anders angeguckt.
Ja, genau. Also und wenn zu Tage oder nachts gehe ich ja gar nicht in den Stall. Wenn nachts jemand in den Stall reingeht oder von einem Tor, wo wir nie reingehen, dann bricht natürlich Panik aus. Das könnte ich selber sein.
Und Stress.
Oh, genau. Also da stelle ich mir dann immer die Frage, glaubt der Mensch, der das sieht und nicht Landwirt ist, glaubt er, dass das der Zustand im Stall ist?
Mhm. Und was glaubst du, kann ein Betrieb tun, um wieder an Glaubwürdigkeit zurück? Also um an Glaubwürdigkeit
das ist ja nicht nur ein Betrieb, sondern das ist ja eine ganze Branche letztendlich. Und ich glaube, dass nur ein Gesprächsangebot und Transparenz, ein Transparenzangebot da Abhilfe schafft und verbesserte Kontrollen. Ich komme da immer wieder auf Frau Staute ans Werk.
Ja.
Rücken Sie den Betrieben, die schlecht sind, auf die Pelle und machen Sie sie besser. Und nicht auf dem Papier, sondern in der Realität. Jemand kommt und guckt. Unabhängig, ob die Papiere ausgefüllt sind oder nicht. Papier ist geduldig. Ich finde, einfach mal in die Stelle gucken.
Ja.
Unangekündigt. Also mache ich mehrmals im Jahr mit. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Passt mir manchmal nicht, weil wir gerade weg wollen oder ähnliches. Aber das gehört mit zu meinem Job und meinem Alltag und gerade auch so unangekündigte Bütereiprüfung muss ich halt machen.
Wir kommen auch jetzt schon zur letzten Frage, weil ich glaube, das ist doch schönes, wenn du so eine kleine Empfehlung aussprichst. Was würdest du denn sagen, was wäre so die beste Präventionsmaßnahme für Betriebe, dass einem das gar nicht erst passiert? Ein Einbruch.
Eine schwierige Frage. Ich glaube, ein Plakat aufhängen. Wenn du in den Stall willst, ruf mich an, ich gehe mit dir durch. Also einfach signalisieren, dass man bereit ist, das zu zeigen. Und es muss ja auch nicht angekündigt sein oder ähnliches. Also vielleicht müssten auch die Tierrechtler oder die Tieraktivisten da mal ein bisschen auf die Landwirte zugehen und sagen, wärst du bereit, uns heute deinen Stall zu zeigen, jetzt?
Ja. Genau, also da auch erstmal überhaupt die kommunikative Einladung auf der Seite, ne?
Genau, also da stelle ich mir die Frage, warum muss man immer einbrechen und das heimlich machen zu Zeiten, die die Tiere nicht gewohnt sind, mit Menschen, die nicht gewohnt sind, mit Equipment, was sie noch nie gesehen haben. Das ist ja vielleicht auch nicht so der reale Alltagsmoment. Genau, und vielleicht sollten die Aktivisten und die Tierrechtler da auch etwas an sich arbeiten und sagen, ey genau, warum fragen wir nicht einfach mal, dürfen wir da heute reingucken?
Ja, noch meine allerletzte Frage. Welche Botschaft würdest du gerne Verbrauchern mitgeben, jetzt an dieser Stelle zu dem Thema?
Muss ich mich einseitig vom Algorithmus einfangen lassen und selbstständig auf die Verpackung schauen, was ich tatsächlich esse. Woher kommt mein Fleisch? Was ist das für Fleisch? Welches Fleisch esse ich? Wie viel esse ich? Und was unterstütze ich? Welches System unterstütze ich gerade mit meinem Konsum? Und dann ist doch eigentlich schon das abgebildet, was die Realität und was der Konsument möchte, weil letztendlich die Marktmacht hat der Konsument, weil er das kauft, was er möchte. Und diese Kaufentscheidung bestimmt, welche Stallungsform, welche Haltungsform gebaut, etabliert, und erweitert oder verkleinert werden. Die Verantwortung liegt beim Konsumenten zu einem ganz großen Teil.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, Augen auf beim Kauf, was kaufe ich und welches System unterstütze ich?
Ja, und die Verantwortung liegt auch bei uns beiden, weil wir sind auch Konsumenten. Landwirte
wir sind auch Konsumenten. Genau, wir sind auch Konsumenten, aber vor allem sind wir beiden auch Kommunikatoren. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass ich gar nicht gegen Tierschützer bin. Tierrechtler habe ich natürlich das ein oder andere Bedenken, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Aber die Tierschützer, ich bin ja selber ein Tierschützer.
Ja.
Ja. Also deswegen, also ich habe ja nichts gegen die. Ich habe mir ja auch freiwillig für eine Haltungsform entschieden, die relativ unkritisch gesehen ist oder sehr extensiv gehalten wird, weil das für mich einen sehr hohen Wert hat, weil ich das schön finde, Tiere so zu halten, relativ ursprünglich. Und ich weiß nicht, das ist ja auch eine sehr individuelle Aufgabe, die jeder einzelne Landwirt hat, zu kommunizieren, warum habe ich mich entschieden, diese Haltungsform zu wählen.
Ja.
Und ich glaube und kann nur alle anderen Landwirte einladen, dass sie aus dieser Angst einfach auch rauskommen. Angst ist ein, haben wir bei unserem letzten Podcast schon gesagt, Angst ist einfach ein wahnsinnig schlechter Begleiter und Berater, der lähmt. Und ich glaube, wir Landwirte müssen viel agiler werden und mobiler werden und offener sein, damit der Verbraucher auch sieht, was wir tun. Wir müssen ihn abholen und wir müssen natürlich seuchentechnisch alles hinter uns abschließen. Das ist schon klar. Aber wir sollten ein bisschen open-minder werden und uns einfach zeigen, was wir machen, warum wir es machen. Und ich glaube, dass das einen großen Change bringen könnte, wie in anderen EU-Ländern, wo Landwirtschaft viel anerkannter ist, viel mehr in der Mitte ist und das auch ein sehr angesehener und geschätzter Beruf ist.
Ja. Ich glaube, jetzt hören hier manche Landwirte zu und denken sich, mein Gott, ich bin jetzt schon den ganzen Tag draußen und ich arbeite so viel und jetzt soll ich auch noch kommunizieren und am besten noch Social Media machen. So, was soll ich denn noch alles machen? Ich bin doch dafür da, um Lebensmittel zu produzieren, um draußen zu sein, um in der Natur zu sein und nicht, um jetzt hier noch überall, keine Ahnung, mein Handy drauf zu halten. Und da ist immer meine Devise so, jeder in seinem Maße, was möglich ist. Und wenn es nicht Social Media ist, dann vielleicht das Gespräch mit dem Nachbarn oder in der größeren Runde. Das hilft ja auch schon.
No. Genau, also es muss ja das gar nicht, es muss ja gar nicht Social Media sein, aber jeder hat Kontaktpunkte, Berührungspunkte mit Kunden, mit Menschen, die einen anderen Standpunkt haben. Und ich glaube, in unserer Schwarz- und Weiß-Gesellschaft müssen wir uns einfach viel mehr Grau wieder zumuten, dass man das Grau des anderen erträgt, so wie der andere mein Grau ertragen muss. Und dieses Schwarz-Weiß muss auch, und dass diese Diskussion Tierschutz, vegan, Fleisch, das ist alles sehr schwarz-weiß und das Schwarz und Weiß kommt nie zum kleinsten gemeinsamen Nenner. Und ja, ich finde es viel charmanter, sich auf den Weg des kleinen gemeinsamen Nenners zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Landwirt jetzt aus dem Knick kommen muss. Ich sehe die Aufgabe beim NGW, beim ZTG, dass zum Beispiel beim ZTG werden Millionen ausgegeben oder bei der IDEC für Daniela Katzenberger, die irgendwelche Brüste, Hähnchenbrüste in einer Pfanne wendet. Dieses Geld könnte doch auch für andere tolle Dinge verwendet werden, um einfach offener die Realität auf heutigen landwirtschaftlichen Betrieben zu zeigen. Ja. Und das, glaube ich, kommt zu kurz.
Ja, umso wichtiger, dass es solche Podcasts gibt wie diesen hier. Vielen Dank, liebe Iris, dass du mitgemacht hast. Und für all diejenigen, die bis hierhin gehört haben und vielleicht noch Fragen an Iris haben, ich werde in den Shownotes auf jeden Fall ihre Webseite einmal verlinken und ihr findet auch ihren Social-Media-Kanal und ihr habt es ja gehört. Sie ist total offen für Hofbesuche. Also falls ihr mal eine Gruppe seid und Interesse an Landwirtschaft habt und an Tierhaltung, dann könnt ihr gerne Iris besuchen. Iris, vielen Dank für dieses gar nicht mal so einfache Thema, ehrlicherweise. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut einmal durchgekaut und beleuchtet. Und ich finde, wir haben auch gut den Graubereich gezeigt.
Sehr schön. Ich sage auch Dankeschön und hoffe natürlich, dass alle Hofbesucher sich auch bei mir anmelden, wenn sie kommen.
Bis zur nächsten Folge und danke an QS fürs Präsentieren dieser Episode.